Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Vorweg eine kleine, leicht emotionale Nachricht oder vielmehr eine Danksagung. Vielen Dank an alle, die uns oder mir geschrieben haben und Nabonne so fleißig die Daumen gedrückt haben. Es hat geholfen, aber dazu sicherlich später mehr.
Sie war nicht alleine Daumen drücken.
Ich habe die Hoffnung nur kurzzeitig verloren. Weil ich weiß nicht, wollen wir damit anfangen? Weil ich glaube, wir haben einige...
Ja, wir müssen doch eigentlich damit anfangen. Für diejenigen, die es nicht wissen, ja, Nabonne, also Marx Ex-Arbeitgeber, aber nicht Ex-Herzensverein, also immer noch Herzensverein, ist am letzten Samstag aufgestiegen nach einem verrückten Spiel. Nach einem Spiel, was sie auch hätten gut verlieren können.
Verlieren müssen.
Nach einer ersten Halbzeit, die sicherlich nicht so gut war. Egal, am Ende steigen sie auf, gewinnen gegen Nice in Bourg-en-Bresse. 20-23 und Marc hat seine Mannschaft wieder in der zweiten französischen Rugby-Liga, Profi-Rugby zurück. Fühlt sich an wie 2016, oder?
Ach, ein bisschen besser. Man weiß ja immer nur, was man verpasst hat, wenn man es nicht mehr hat, ne? Mir fehlen teilweise wirklich die Worte. Es war so einige wilde Tage, weil ich es zur Wahrheit gehört auch, Nabonne hätte dieses Spiel niemals gewinnen dürfen. Du hast gerade schon gesagt, zur Halbzeit sah es nicht gut aus. Ich habe dir, glaube ich, in der 60. Minute eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und gesagt, ja, Nizza, verdienter Sieger, muss man auch mal anerkennen. Sie waren das deutlich, deutlich bessere Team. Da stand 20-3, wie gesagt, 20 Minuten vor Ende. Und ich habe kaum mehr dran also, sie haben gebraucht, um mich zu überzeugen. Also sie haben noch den einen Versuch gelegt und dann dachte ich, naja, das ist jetzt eher ein Versuch. Und dann haben sie noch einen Versuch gelegt und ich dachte, boah, okay, vielleicht geht doch noch was. Und hatten dann nochmal einen Angriff, so 5 Minuten vor Ende.
Ja, und Nizza hat halt auch kräftig mitgeholfen, ne?
Ja.
Also Nizza hat ja auch die eigenen Chancen nicht verwandelt, mit einer Hand ins Mahlfeld spazieren, ohne den Ball abzulegen, etc. Also hat da schon das Gefühl, dass Nizza das Ganze vielleicht dann doch zu gelassen angegangen ist, ne?
Ja.
Mit der nötigen Konzentration.
Ich glaube, die Nerven waren es dann am Ende auch so ein bisschen. Es sind diese kleinen Dinge, die sich irgendwie kumulieren, weil es ist, Nabonne hatte den besseren Tag, also Nizza hatte eine Anreise aus Mâcon, das sind knapp 50 Kilometer bis Bourg. Nabonne hatte 5 Minuten Fußweg, sicherlich kein großer Faktor, aber ein Faktor. Gut, sie sind beide mit dem Bus zum Stadion gekommen, aber die eine Minute hätte Nabonne auch laufen können, aber trotzdem. Ich glaube, es sind so diese kleinen Dinge. Das, was ich so krass fand, man kann natürlich drüber reden, das Stadion war halb gefüllt, wenn überhaupt. Aber ich fand diesen Unterschied...
Viele Nabonne-Fans da.
Ja, und ich fand auch diesen Unterschied in der Stimmung richtig spannend, weil man hat irgendwie schon gemerkt, da sind zwei sehr unterschiedliche Vereine, die da aufeinandertreffen. So ein bisschen der Traditionsverein, gegen den man möchte Nizza bzw. Nizza Rugby nicht vorwerfen kann, Traditionsverein zu sein, weil der Verein bzw. drei Vorgänger davor ja schon auch eine große Geschichte oder eine gewisse Rolle im französischen Rugby gespielt haben. Aber ich fand das schon recht, recht spannend, diesen Unterschied mit den springenden Nizza-Fans und den lauten Schals, Entschuldigung, ich höre gerade die Maschine. Freudscher Versprecher. Und den gehobenen Schals und daneben irgendwo so dieses altehrwürdige Publikum von Nabonne irgendwie, das so eine gewisse, ich weiß nicht, aber vielleicht ist es auch einfach nicht, dafür bin ich dafür nicht objektiv genug, aber dieses so ein bisschen, so eine gewisse Selbstverständlichkeit, wie sie Rugby gucken. Was nicht heißen soll, dass sie irgendwas als selbstverständlich sehen. Ich glaube, wenn man Nabonne eins gelernt hat über die letzten 100 Jahre, dass nichts selbstverständlich ist. Aber es sind, wie gesagt, ich bin nicht objektiv, aber ich war
Wie sehr hat sich denn gefreut? Warst du danach überhaupt noch aufnehmfähig für den SCC, ECS, Rambabamba aus Bulgarien da?
Hast du das noch dann? Habe ich nicht mehr geguckt.
Hab ich auch noch sehen können oder waren die Nerven durch?
Oh, konnte ich nicht mehr gucken. Weißt du, ich finde es wirklich schwierig, weil es ist. Ich bin ja normalerweise niemand, der. Natürlich bin ich leidenschaftlich dabei, aber ich bin kein super emotionaler Sportfan, weil am Ende, ich stehe nicht auf dem Platz. Aber, oh, ich habe schon mit den Tränen
gekämpft. Nicht wie der Lenny von Schalke, der.
Ich habe schon ein bisschen mit den Tränen gekämpft. Das war schon ein richtig emotionaler Moment. Und mir ging halt auch einfach, also nicht nur, dass es einfach so diese Erlösung war nach zwei unglaublich spannenden Playoff-Spielen. So massiv war ja nicht ganz so spannend, aber nach Albi im Elfmeterschießen und Nizza dieses Comeback. Und auch die Tage danach, also diese, meine, die, ja klar, die Party in Burg war spektakulär, muss man auch sagen. Aber die Bilder aus der Fanzone in Abonne, die Party, die in der Stadt war, dann am nächsten Tag nochmal empfangen am Stadion. Und da war es super voll. Und am Montag Empfang am Rathaus und da war es nochmal super voll. Und das
ist ganz lustig, weil ich mache aktuell mein Studium mit jemandem aus Nabonn. Und wir haben immer um 18 Uhr beginnt unser Studium. Das ist halt online. Und das ist natürlich dann per Video und sowas. Da hat er sich auch kurz eingeloggt. Das war kurz lustig. Aber natürlich an Universität war daran, an diesem Tag für ihn nicht zu denken, sagen wir mal so.
Und ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, weil. Ich glaube, es wäre einfach gewesen, in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, dass diese Liebe zwischen Stadt und Verein so ein bisschen abgekühlt ist. Aber das zu sehen, dass das absolut, absolut nicht der Fall ist und diese Stadt nach wie vor für diesen Verein lebt und andersrum natürlich auch. Und wir hatten ja schon ein paar Mal darüber geredet, was es auch wirtschaftlich für die Stadt heißt, den Verein wieder in der zweiten Liga zu haben. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
Ich war jetzt ja 4 Jahre in der Drittklassigkeit. 4 Jahre. Auch nicht so lange, ne?
Nee, auch nicht so lange, aber ich meine, man.
Halbes Jahrzehnt schon fast.
Naja, und du darfst ja auch nicht vergessen, ja klar, davor 3 Jahre, aber sie waren ja dann auch nur das eine Jahr in der Pro D2, sind ja auch direkt wieder abgestiegen. Unter anderem mit 2 peinlichen Niederlagen gegen Béziers. Da bin ich zumindest optimistisch, dass es nächstes Jahr nicht nochmal so kommt, aber das schauen wir. Aber davor waren sie ja auch, dass Nabonne mal in die F1, was ist ja, haben ja damals sogar noch F1 gespielt, gegen Vereine wie Céré und Saint-Sulpice-sur-Lèze, wo du da stehst und denkst, das ist Nabonne, Rekordpokalsieger, zweifacher französischer Meister, ne, eine der Grand Dames des französischen Rugby. Und du spielst gegen Vereine wie Grolet. Also Orte, die meisten Leute erstmal googeln müssen.
1907.
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte von der Bonn. Sie sind in ihrer 100. Erstligasaison sind sie abgestiegen. Waren zu dem Zeitpunkt einer von 3 Vereinen, die noch nie abgestiegen waren. Sind in ihrer 100. Erstligasaison abgestiegen erstmals. Sind nach fast genau 10 Jahren zweiter Liga abgestiegen.
Ich habe mal eine Frage. Hast du noch die Brüder Spanero kennengelernt? Schreibt man das richtig so aus?
Spanero? Ja, naja, da gibt's ja einige von.
Achso, ich hätte einen Walter und Klutt.
Ich hab sie nicht kennengelernt, aber meine Großeltern, mein Onkel und so weiter, die haben natürlich schon einige Geschichten erzählt von. Weil die natürlich mit ihrer Auto- und Motorradwerkstatt damals, was sie ja noch hatten, ja auch irgendwie einfach sehr zentral waren. Daraus hat sich ja viel und entwickelt.
Vielleicht Leute mit dem, das sind so die 2 größten Legenden, die es in der Bonn wahrscheinlich so gibt, oder? Also so die 2 Namen, die man häufig hört.
Ja, ich meine, naja, da gibt es ja noch einige, Jean-Marceau zum Beispiel.
Didier Cordino?
Ja, auch, also der kleine Prinz. Wir hatten vorletztes Jahr über ihn auch einiges über ihn berichtet, weil er ja der Hauptkonkurrent für Florian Grill für die Präsidentschaft des französischen Rugbyverbands war. Franck Tonnerre natürlich, was ein bisschen näher dran war. Aber Nabonne hat ja schon einige. Ich meine, Jacques Delmas unter anderem ja auch, der ja jetzt auch Trainer war, hat seine gesamte Karriere in Narbonne, seine gesamte Spielerkarriere in Narbonne verbracht. Später ist mit als Trainer Europameister geworden mit Toulon. Du hast ja einige. Gérard Bertrand, der finanziell natürlich mittlerweile anders dasteht, hat seine Spielerkarriere in Narbonne verbracht. Christian Labi, auch fast seine gesamte Spielerkarriere in Narbonne verbracht. Es gibt einige. Meine Franck Azema auch.
Was du schon so ansprichst, ist eigentlich das Lustige, weil Narbonne war ja eigentlich immer so das Team, sag ich mal, leidenschaftliche Fans, sag ich mal, südfranzösische Rugby-Romantik mit einer ganz tollen Vergangenheit, aber halt ein großer Name und dann halt trotzdem dieser Absturz eigentlich aus dem Profi-Rugby, finanzielle Schwierigkeiten. Ich glaube, sie hatten sogar mal Insolvenzprobleme. Absturz aus dem Profi-Rugby war ja auch im Gespräch sozusagen. Und jetzt halt dieses Comeback ist schon krass irgendwie, ne? Schon fast so schön, um wahr zu sein. Da hat man schon fast Angst, dass sie nächstes Jahr wieder runtergehen, oder? Als Fan. Dass sie einen Aufzug machen.
Ich bin mal gespannt.
Dass diese Renaissance, um im Französischen zu bleiben, dass diese Renaissance nicht lange anhält.
Jetzt habe ich einen schönen. Ich glaube, Narbonne Champions aktuell. Weil du sprichst ja einige Dinge an. Ich meine, wir haben über Rocky Elsom gesprochen.
Da war ich ja nicht dabei, die Folge hätte ich gerne mit dir aufgenommen.
Der jetzt auch irgendwie letzte oder vorletzte Woche irgendwie in Berufung wieder verloren hat. Es gab, ich glaube, sie haben diesen Generationswechsel, weil das große Problem war eben, dass du eine Gruppe von Menschen hattest, die den Verein in Grund und Boden gewirtschaftet haben. Deswegen folgte auch zwei Jahre nach
dem Abstieg. Das kennen wir doch aus Deutschland, oder?
Ja. Und du hast eben dieses generelle Dorfproblem oder Kleinstadtproblem, dass du eben eine kleine Gruppe an Menschen hast, die sehr, sehr viel Geld oder relativ viel, also für diese Kleinstadtverhältnisse, viel Geld und Einfluss haben und versucht haben oder nicht akzeptieren konnten, dass sie den Verein wirtschaftlich ruiniert haben und dann eben nicht mehr die Kontrolle darüber hatten. Und dieser Konflikt hat Narbonne wirklich, du hast es völlig richtig gesagt, bis an den Rand der Existenz geführt. Was nicht heißen soll, dass die Ära Elsom ganz problemlos war, weil auch wenn ich auf einer persönlichen Ebene sagen muss, dass er mir gegenüber super fair war und sich mir gegenüber mehr als korrekt und großzügig gezeigt hat, aber er war auch dafür bekannt, sehr, sehr hart zu verhandeln, sehr auf Prinzip Moneyball zu setzen, was ja auch funktioniert hat bis zu einem gewissen Grad. Er hat den Verein ja ins Halbfinale gegen Agen damals geführt. Manche Sachen, wo ich sage, ja, kann man drüber streiten, wie dass er eine Spielerlizenz hatte, um sich quasi ein Gehalt über die Versicherung auszuzahlen, weil er ja Langzeitverletzter war in dem Sinne. Hat deswegen aber.
Ja, das ist halt einfach Krankenkassenbetrug, ne?
Ja.
Aber ich bin kein Experte. Sagen wir so, wie es ist. Sagen wir so, wie es ist, wie es abläuft.
Ja, du, ich meine, das sind sicherlich Dinge, die mittlerweile auch verjährt sind, von daher, ne? Und man kann jetzt juristisch über dieses Hinterziehungsding streiten. Haben sie ja auch gemacht, mit einem klaren Ergebnis. Aber dieser Konflikt, und ich glaube, das ist so dieser große Punkt, dieser Konflikt ist mittlerweile beigelegt. Und da gab es ja einige Themen mit der Familie Besance unter anderem, wo der Vater, der ja unter anderem auch mal Präsident und Investor war, mit den Vorwürfen wegen Kindesmissbrauchs und auf der anderen Seite aber auch diesen juristischen Schwierigkeiten, dass er wohl die Staatsanwaltschaft bestochen haben soll. Das sind alles Themen, über die nie aufgearbeitet wurden und wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr aufgearbeitet werden. Aber sie haben diesen Generationswechsel, glaube ich, gut geschafft, dass diese Leute eben keinen Einfluss mehr im Verein haben. Und man gesagt hat, man schafft es, diese neue Seite aufzuschlagen und voranzugucken. Und im Moment funktioniert es mit dem Rathaus. Es funktioniert mit dem Verein. Das Rathaus hat in den letzten Jahren 6 Millionen Euro in Stadion investiert. Wir konnten sie, 2016 hätte man...
Das war aber auch bitter nötig.
Ja, es war bitter nötig, aber 2016 konntest du sie nicht mehr dazu kriegen, den Kraftraum neu zu streichen. War nicht möglich. Und man merkt einfach, dass es an vielen Stellen einfach sehr, sehr, sehr viel besser geworden ist. Und ich meine, kadertechnisch müssen wir fürs nächste Jahr wirklich mal gucken. Sie haben ja schon viele vorgestellt, hauptsächlich junge, sicherlich gute Spieler. Also man hat schon gemerkt, das ist ein ambitioniertes Recruitment. Aber hauptsächlich junge Spieler, jetzt sind sie noch an Spielern wie Francis Saili und so dran, die vielleicht noch die nötige Erfahrung mit reinbringen, muss man mal schauen, weil du verlierst ja unter mit Peter Beetham und Pierre Ignoval, verlierst du zwei deiner erfahrensten Spieler. Budgettechnisch sind sie deutlich besser aufgestellt als Carcassonne letztes Jahr.
Ich meine, ich brauche ja nur Gérard Bertrand, der sich ein bisschen, wie man so schön sagt, ein bisschen aufregt und dann nochmal 2-3 Millionchen mehr reinschießt.
Also,
ne?
Also sind wir mal also ehrlich. Aktuell, und das ist...
Das Rad ist relativ leicht zu drehen.
Aktuell, und das sind jetzt nicht, also schwer verifizierbare Zahlen, aber das ist das, was mir zugetragen wurde, dass man mit einem Budget von 9,6 Millionen Euro plant. Damit...
Das ist gut.
Damit wären sie im Mittelfeld der zweiten Liga. Haben natürlich...
Obere Mittelfeld.
Haben natürlich immer noch das Problem, dass sie später angefangen haben, für die zweite Liga zu rekrutieren als die anderen Vereine. Aber sie haben mit Jacques Delmas ja nun mal einen super erfahrenen Trainer. Sie haben spielerisch sicherlich noch einige große Baustellen, gerade was Gedränge und Gasse angeht. Disziplin ist sicherlich auch ein Thema noch. Aber es sind alles Baustellen, die man angehen kann, auch wenn man nicht sagen muss, die Baustellen sind seit Jahren offen. Ich bin optimistischer, als ich es beim letzten Mal war. Es wird eine schwere Saison. Das
sind doch gute Voraussetzungen.
Eben, die Wahrheit ist aber natürlich auch, dass die Pro de Deux schwerer geworden ist. Das gehört auch zu weit dazu. Aber Valence konnte sich etablieren, Soyuncu-Lem konnte sich etablieren. Ich denke, Narbonne ist deutlich besser aufgestellt, als es Carcassonne war. Und Carcassonne konnte streckenweise fast mithalten. Und ich glaube, Narbonne kann streckenweise in jedem Fall mithalten.
Dann lass uns doch mal von der National den Übergang zu Pro de Deux schaffen. Und zwar mit dem Relegationsspiel, was dann ja jetzt ja ansteht. Diesen Samstag müsste es sein.
Woche.
Der trifft ja dann nächste Woche. Dann trifft dann Montemasson, also der Zweitletzte der Pro de Deux, auf den Nice, den Verlierer dieses Finale der National. Und das ist ja wahrscheinlich so dann das Spiel, was Nice wieder verlieren wird, oder?
Oh, ich finde es schwer zu sagen. Montemasson haben in einer Handvoll von Spielen, unter anderem am letzten Spieltag, gezeigt, dass sie durchaus das Potenzial zu einem guten Team haben. Ich glaube, Nizza sind... Ich finde es schwierig. Ich glaube, Nizza wird sehr, sehr schwer haben, weil Montemasson besser sind, als die Saison gezeigt hat. Aber Nizza hat eigentlich einen guten und erfahrenen Kader. Ich meine, du überlegst, was die für einen Kader haben, ist ja eigentlich, wir haben darüber geredet, ein Sepp Ruhe hat einen Tyler Morgan, gut, der im Finale natürlich auch diesen Ball hat fallen lassen, aber naja. Nayathalevu. Es sind ja theoretisch, ist das ein Kader, der so erfahren genug sein müsste, um dann mithalten zu können. Und ich meine, sie haben ambitioniert rekrutiert, Vincent Rates unter anderem von Lyon geholt jetzt, der ja auch immerhin sicherlich keiner war, der sich in der Nationalmannschaft festspielen konnte, aber französischer Nationalspieler ist. Finanziell müssen sie gewinnen.
Ja, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Es geht eigentlich, sag ich mal so, für Nice geht es eigentlich darum, den Traum vom Profi-Rugby, ne, zu leben. Aber für Montemasson geht es eigentlich ums nackte Überleben. Also es ist eigentlich kein normales Rugby-Spiel, es ist mehr so ein Kampf um die Zukunft der beiden Vereine, weil natürlich Nizza auch angetreten ist mit diesem Projekt. Wir spielen in der Top 14 ganz, ganz bald und wir machen da, ja, kostet es, was es wolle und wir bezahlen besser. Und
die Stadt baut den gerade ein 15.000-Plätze-Stadion. Also da fließt ja einfach super viel Geld gerade rein.
Und ich sage, dieses Spiel kann halt über die Zukunft, also dieses Access-Match kann halt über die Zukunft eines Clubs entscheiden. Ja. Also das ist keine Übertreibung. Also in beide Richtungen, ne? Weil Montemasson und der National,
Ich
meine, die haben auch extrem viel Geld reingebuttert, ne?
Die haben teures Stadion.
Neuer Rasen, alles, neue Tribüne.
Bei Montemasson, das, was mir bei Montemasson halt wirklich Sorgen macht, ist, dass sie einen super unerfahrenen Trainerstab haben. Das war jetzt ihre... Hm. Sie haben letztes Jahr, wurden sie 2 Spieltage vor Ende eingesetzt. Erste Profistation, haben vor die Espoirs von Montemasson trainiert. die Spieler, sie hat, Monomasson hat global gesehen auch einen vergleichsweise jungen Kader. Es kann, also es kommt am Spieltag sicherlich auch einfach darauf an, wie ist der Druck auf diesem Team. Und das ist aktuell schwer einzuschätzen. Aber ja, du hast vollkommen recht, Monomasson. Es ist ein Wunder, dass Dax überlebt hat. Die Zeit in der dritten Liga. Für Monomasson wird es mindestens genauso schwer. Und es gibt. Und
zeigt ja auch nochmal, wie brutal dieses System ist vom Access Match. Ne? Also geht's ja. Dieser finanzielle Unterschied ist einfach auch enorm zwischen Pro Ligue 2 und
es gibt halt. Es gibt halt auch einen Unterschied zwischen Dax und Monomasson. Das ist nämlich, Dax ist klein genug, dass es keine Konkurrenz gibt. Monomasson ist so ein bisschen im gleichen Boot, wie es zum Beispiel Bourg-en-Bresse ist. Bei Bourg-en-Bresse, dürfen wir nicht vergessen, gibt einen Fußballverein, die drittklassig spielen. Naja, gut. Das Basketballteam hat den Eurocup gewonnen. Das war, ich weiß gar nicht, ob Eurocup oder Eurobasket oder wie auch, also einen europäischen Wettbewerb.
Irgendwas.
Ja, es gibt, also bei diesen 20 europäischen Wettbewerben, die es im Basketball gibt, da blicke ich nicht durch, keine Ahnung. Habe ich mich entschieden, das interessiert mich nicht.
Wir sind auch kein Basketball-Podcast.
Sprechen wir das jetzt verziehen. Bei Monomasson oder in Monomasson gibt's auch eine sehr starke Konkurrenz, nämlich eines der besten Frauenbasketballteams Frankreichs. Der Verein hat, oder der das Frauenbasketballteam hat aktuell einen besseren Zuschauerschnitt als das Stade Montois. Das darf man nicht vergessen. Und die Gefahr, dass Leute sagen, naja, also Rugby wird nie weg sein. Die Leute werden nie komplett aufhören, Rugby zu gucken. Aber
das hat man in Tarp auch gesagt.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber gut, da sind wir
noch. Naja, aber also, ich finde, das ist die reelle Gefahr, dass du über Monomasson ein paar Jahren über die gleiche Art und Weise redest wie über ein Bourgoin oder. Weil Bourgoin geht's auch nicht. Also, sie sind noch da, aber gut geht's ihnen auch nicht.
Also, viele spannende Dinge, die mit diesem Spiel verbunden sind. Ich habe die Fenster offen. Ich hoffe, man hat jetzt nicht den Atzen da rumschreien hören. Marc? Nö.
Also, ich habe es nicht gehört.
Sehr gut. Ja, sehr gut.
Nur für den Fun-Fact am Rande, ja. Wie es um den Sport in Nizza steht, wenn wir schon diesen sportlichen Kontext geben. Nicht, dass Nizza eine große Sportstadt ist. Ich glaube, darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Aber auch das Gym, wie sie ja genannt werden, nach dem ganzen Rambazamba, was es da jetzt unter der Saison gab, mit Fans stürmen den Mannschaftsbus und allem drum und dran, müssen sie jetzt auch in die Relegation.
So was kennt man normalerweise nur aus Schalke.
Ist also richtig wildes Jahr. Der OGC muss auch in die Relegation gegen Saint-Étienne. Mal gespannt. Also entweder haben sie zwei Relegationsverlierer oder
zwei Gewinner.
Oder was dazwischen.
Wir bleiben dran. Wir haben heute angefangen, auf unserem schlauen Papier alles von hinten aufzurollen. Deswegen machen wir doch am besten weiter damit. Also die Prodo hat ja auch stattgefunden. War auch interessant, manche Sachen haben wir schon vorweggenommen. Fangen wir vielleicht mal damit an, welche Spiele noch anstehen und dann darauf zu schließen, wie es dazu kam. Oder Marc, wollen wir das einfach schon machen? Denn heute, also in 45 Minuten, geht bei mir die Glotze an, denn da werde ich mir Oyonnax gegen Valence Romain anschauen. Morgen wird dann Provence Rugby gegen Samstag, stimmt, heute ist Donnerstag, ne?
Genau. Sorry. Und nicht Freitag, sondern Samstag, weil Freitagabend ja das zur gleichen Zeit das Duell zwischen Montpellier und den gegen wen spielen sie Ulster, ne? Challenge Cup Finale. Ulster. Deswegen erst am Samstagabend.
Samstag. Aber heute Oyonnax Valence, da wird sich entscheiden, wer gegen wann verlieren darf. Und Provence Brive, ja, da wird sich entscheiden, wer ja gegen Colomiers im Halbfinale spielen wird. Und vielleicht machen wir es einfach mal kurz. Wer verliert gegen wann? Ich sag, Oyonnax gewinnt heute.
Oh, ich bin für Valence. Ich bin für Überraschung gut.
Und dann sage ich, Provence besiegt Brief.
Ja, würde ich auch von ausgehen. Ehrlicherweise.
Und jetzt kommen wir dazu. Wie kam es denn dazu? Der letzte reguläre Spieltag der Pro D2. Vielleicht das Spiel, was man so einfach mal wegstreichen kann, ist, dass Biarritz gegen Carcassonne 41-15 gewinnt. Auch nicht sonderlich interessant ist, dass Vannes 47-0 DAX besiegt. Ich weiß nicht, wie old man es geschafft hat, dort einen Stern in Dami-Doll zu bekommen.
Keine Ahnung.
Ob das irgendwie so, ja, haben sie gewürfelt, haben sie irgendeinen gegeben. Das Ergebnis ist ja dann doch schon zu null auch, ja, wirklich sehr deutlich. Aber ein paar interessante Spiele hatten wir hier schon. Und da habe ich schon einen kleinen Fehler hier auf dem klugen Blatt gefunden. Und zwar Brief 31-29 gegen Agen.
Oh ja, das muss natürlich Nevers sein.
Sie haben nicht gegen Agen gespielt, sondern gegen Nevers, die sie an, ja, an die Rande einer Niederlage gebracht haben. Und das zu Hause haben wir uns damit nochmal einen Bonuspunkt gesichert. Hätten das Spiel auch gut und gerne gewinnen können.
Also, am Ende gewinnt dann Brief in der Crunch-Time. War ja ein super, super merkwürdiges Szenario. Weil Brief, sie sind Sechster geworden, offensichtlich. Deswegen müssen sie zu Provence. Deswegen dürfen sie, sollten sie denn gewinnen zu Colomiers. Haben ja, also es war ja super wild, weil sie gegen ein Team gespielt haben, euch, Nevers, die ja eigentlich nichts mehr, für die es um nichts mehr ging, volles Haus und haben aber rotiert. Und nach dem Spiel hieß es...
Aber ordentlich rotiert.
Naja, es wäre ja auch dumm gewesen, zu versuchen, Fünfter zu werden. Weil dann hätten sie im Halbfinale gegen Wand spielen müssen. Ist das... Also, taktieren hin oder her... War schon sehr, sehr merkwürdig, zur Halbzeitpause diesen Spielstand zu sehen von, auf wie hoch habt ihr geführt? 21-3?
3? 3, 22-3 oder so. Ja, also ich glaube, damit hat sich halt Brief schon letztes Jahr ins Fleisch geschnitten, wo sie gesagt haben, ja, wir resten unsere Spieler und dann hat man am nächsten Wochenende gegen Montauban 60 Dinger bekommen. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man die Spieler fresh hält, so keep the legs fresh, dass man die Jungs halt im Rhythmus behält, gerade weil die Saison so lange ist, gerade weil man da dann jetzt auf Provence trifft, die ja mit Rückenwind kommen, nachdem sie dann ja zumindest Wann auch geschlagen haben nach Rücklage, jetzt nochmal auswärts gewonnen haben in Valence, auch relativ deutlich 21-34, also die sind nicht mit dem dritten Anzug angetreten, haben sich halt dafür entschieden, mit einfach diesen Flow beizubehalten, gute Energie beizubehalten, ist halt ein ganz anderer Ansatz. Und ich glaube, wenn man aufsteigen will, dann spielt man früher oder später sowieso gegen Wann. Ob man im Halbfinale gegen Wann spielt oder im Finale, ist egal. Dementsprechend bin ich eigentlich nicht so Fan davon zu rechnen, generell. Also ja. Versuche einfach jedes Spiel zu gewinnen und rechnen. Also ob ich jetzt im Halbfinale gegen Wann verliere oder im Finale, klar, du hast ein Spiel mehr, dafür einen vielleicht nochmal ein bisschen mehr Kohle. So, ja, das ist gut und nett, aber wenn es jetzt nur um Sportliche geht, ist es im Grunde egal, wenn man verliert oder gewinnt.
Ja, ich meine...
Gerade so ein...
Ja, meine sechs... Also, ja, denke ich halt auch. Also, es ist so eine sehr merkwürdige Einstellung, gefühlt zu sagen, lass uns dieses Spiel verlieren oder lass uns nicht zu unserer vollsten Möglichkeit spielen, fühlt sich sehr, sehr komisch an. Du hast gerade schon angesprochen, Valence 21-34 gegen Provence. Jus Nostadt hat zu Beginn oder so hat das Spiel gestartet. Das wäre jetzt meine Frage an dich. Er wurde offiziell verabschiedet vom Verein. Hinter den Kulissen heißt es, dass die Vertragsverhandlungen wohl noch nicht abgeschlossen sind und man durchaus noch gewillt wäre, ein Jahr ranzuhängen.
Ich habe mit Julius ewig nicht mehr gesprochen. Also ich hatte... Erik hatte mir gestern geschrieben, den habe ich aber nicht geantwortet. Ich habe dem geantwortet, dann hat er mir nochmal geschrieben, habe ich ihm nicht mehr geantwortet. Das muss ich jetzt heute mal machen. Von Julius habe ich gar keine Neuigkeit. Wir hatten vor längerer Zeit mal gesprochen, wegen seiner Verletzung auch nochmal. Aber wie es jetzt bei ihm vertraglich aussieht, weiß ich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er wird auf jeden Fall einen Verein finden.
Ja.
Wollen die das bezahlen, was Ex bezahlt? Was weiß ich alles nicht. Aber ich glaube, ich mache mir da gar keine Sorgen, dass er irgendwo runterkommt. Ist ja auch noch. Als Prop hat er bestimmt noch ein, zwei Jahre im Tank oder sogar
drei. Ja, bestimmt.
Müsste doch ein gleicher Jahrgang sein, oder? Du und Julius, so ungefähr.
Ich meine, was ist er? 32, 33? Das ist ja eine schnelle Google-Suche entfernt. Aber ja, wir sind relativ gleich.
Schön gesagt, eine schnelle Google-Suche entfernt. Das ist
er ist ein Jahr älter als ich. Aber ja, 33, das ist für einen Prop ja noch fast ein Jungspund. Also da ist ja definitiv...
Ja, machst du noch zwei Jahre, dann gehst du zurück nach Heidelberg.
Ich habe gehört, es gibt...
Mit der Freundin.
Ich habe gehört, es gibt einen Zweitliga-Aufsteiger, die sich über gute Props freuen. Also
Und in Deutschland haben wir jetzt ja auch bald ein neues Projekt, das an den Start geht. Mit diesem Ace and Rugby, da kann der Julius dann vielleicht auch nochmal den einen oder anderen, wie sagt man, im Spätherbst seiner Karriere nochmal dem einen oder anderen deutschen Prop-Held zeigen, wie man, was sag ich mal, wie man sich die Ohren reibt, keine Ahnung.
Ich bin gespannt, was daraus wird, weil so richtig was, richtig Infos hat man ja noch nicht ganz. Oder ich zumindest nicht.
Das machen wir dann, nach dem, nach der Podcast-Aufnahme.
Ich bleib gespannt. Nur der Vollständigkeit halber, Valence Romand hat 10 Jahre Spielgemeinschaft gefeiert. Ich schätze, von dem, was man hört, hat der Valence-Teil die 10 Jahre gefeiert und der Romans-Teil leise geweint. Aber das ist ja oftmals so bei diesen Spielgemeinschaften. Genau, Biarritz Garrison hatten wir schon abgehakt. Zwei Ungolem hat 18-15 gegen Béziers gewonnen. Hartes Spiel, zu Béziers kommen wir noch. Zwei Ungolem, ja, ne, verdienter Abschied, haben einen harten Umbruch vor sich. Ich bin sehr gespannt, wie sie die nächste Saison meistern. Aber wird ein ziemlich harter Umbruch. Aber darüber sprechen wir sicherlich nochmal, wenn wir unsere Saisonrückblicke machen. Grenoble Colomiers haken wir einfach mal ab. Colomiers ist ein gutes Auswärtsteam, haben 39-17 gewonnen. Keine Bleu Blanc Rugby-Folge, ohne dass wir das erwähnen, dass sie ein gutes Auswärtsteam sind. Und ich glaube, eigentlich haben wir es damit schon fast.
Da fehlt nur noch die Top 14 eigentlich.
Und ein langer Newsblock. Weil ich glaube, wie gesagt, BC müssen wir, glaube ich, einiges drüber erzählen. Agen und Aurillac, der Vollständigkeit halber, um das vielleicht, diese Prodi-News vorzuziehen, wechseln kommende Saison auf den Kunstrasen. Ihr könnt Stücke des Originalrasens ersteigern. Die Kosten kommen den jeweiligen Akademien zugute. Ich wüsste allerdings ehrlicherweise nicht ganz, was ihr mit einem Stück Rasen wollt. Schneidet ein Stück Rasen von irgendeiner Wiese in der Stadt, in der ihr wohnt, und macht es in Rahmen und niemand kennt den Unterschied. Also macht's bitte nicht, weil, warum?
Verboten.
Aber, ja, also könntet ihr machen, wenn ihr zu viel Geld hättet. Ja. Top 14. Ein paar spannende Spiele an.
Oder wollen wir den BC jetzt schon abhaken?
Können auch BC jetzt schon abhaken. Ich weiß nicht, ob wir es abhaken können.
Kein Team grillen. Skandal.
Also es ist schon wild, also ich meine, es stimmt schon, wir haben vernachlässigt, über Béziers zu sprechen, weil es sind, einige Sachen davon sind keine großen Neuigkeiten. Dass es sportlich rumort, sind keine Neuigkeiten, muss man in aller Fairness sagen, dass es keine gute Stimmung im Team gibt und dass das nicht nur Abstiegskampf liegt, das sind keine Neuigkeiten. Dass die Nachwuchsspieler monatelang nicht bezahlt wurden, sind keine Neuigkeiten, wir haben sie euch nur vorenthalten. Witzigerweise, kommen wir nämlich dann, so, leiten wir so ein bisschen über, so diese Wertschätzung ist so ein bisschen schwierig. Es gibt ja mit Saul Lochemann, ich weiß nicht, mein Afrikaans ist relativ beschränkt, seit anderthalb Jahren einen neuen Geschäftsführer, also der war vorher schon da, hat aber aktiv übernommen von dieser Investorengruppe, die dort den Verein von der Stadt gekauft hat. Der hat 9 Söhne, habe ich gelernt, was sportlich ist. 2 davon, beziehungsweise einer kommt im nächsten Jahr noch dazu, spielen für die...
Seine Rente ist sicher auf jeden Fall.
Spielen für die Espoir, aus verschiedenen Gründen, auch dazu kommen wir gleich noch, spielen für die Espoir. Der Verein zahlt ihnen als einzigen Nachwuchsspielern eine Unterkunft außerhalb des Nachwuchsleistungszentrums. Und nicht nur eine Unterkunft, es ist wohl eine 100 Quadratmeter Villa mit Pool am Mittelmeer. Kann man sich mal gönnen. Während das Gros der anderen Spieler nicht mal, der Nachwuchsspieler nicht bezahlt wurde. Und es ist tatsächlich wohl so, dass der ältere der beiden Söhne, das ist wohl ein Prop, der weigert sich wohl auch am Nachwuchstraining teilzunehmen. Darf aber nicht bei den Profis mittrainieren und kriegt trotzdem wohl eine sehr großzügige Vergütung.
Habe ich noch nie gehört, das ist ja crazy.
Es ist super.
Hast du die News? Also ist es validierte News? Ist es Rugby-Rama-News?
Nee, das sind. Also, ich habe es aufgegriffen, weil dieses Thema der Drohkulisse, die es innerhalb des Vereins gibt, die wurde von der Dépêche du Midi aufgegriffen, Anfang der Woche, und darauf habe ich natürlich, bin ich meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachgegangen, und habe ja nochmal telefoniert mit zwei, drei Leuten und habe mir diese Geschichte inklusive dieser anderen Geschichten bestätigen lassen. Wie gesagt, dass es eine schwierige Stimmung ist zwischen Team und Management, das war kein Geheimnis. Dass sie sich nicht abgeholt fühlen, dass dieses neue Management, das es gab, nicht ein einziges Mal den Dialog mit dem Team gesucht hat, ihnen nicht erklärt haben, was die Strategie ist, warum sie gefühlt jeden einzelnen Spieler loswerden wollen. Also sie wollen keine Verträge verlängern, haben wohl nur eine Rundmail rausgeschickt, dass jeder Spieler sich einen neuen Verein suchen darf. Es war jetzt auch das erste Mal, dass die Spieler, die normalerweise eben die den Verein verlassen, unter anderem, ne, große Namen wie Samuel Marquez und Clément Dumenc, normalerweise kriegen die Spieler ein eingerahmtes Trikot zum Abschied, haben nichts bekommen. Das Team wollte ein Teamgrillen veranstalten, wurde ihnen verboten. Dann wollten die Fanclubs ein Grillen für die Teams organisieren. Das wurde den Fans verboten, unter Androhung keine Jahreskarte mehr zu bekommen. Wo du denkst, warum? Versteht man nicht. Aber ja, es ist dann tatsächlich so, dass also dieser Saul Loggemann wohl auch zugegeben hat gegenüber den Journalisten von der Dépêche du Midi, dass er den Mitarbeitern der Geschäftsstelle Schläge und Prügel angedroht habe. Wo du denkst, okay, warum gibt man sowas zu? Schlimm genug, dass er das macht, ne? Aber warum gibst du es dann noch zu? Es arbeiten für den Verein, auch das wurde mir bestätigt, seine Schwester, seine Frau und ein Sohn arbeiten für den Verein, beziehungsweise...
Also von seinen 9 Söhnen sind 3 im Verein, einer im Office und 2
genau,
auf dem
Feld, und
aber einer will nicht zum Training kommen.
Genau, und kommende Saison wechselt noch einer von Leicester Tigers zu BC. Also der hat wohl diese Saison ein Premiership Cup Spiel gemacht und 4 in der Championship, also der zweiten Liga. Also Top-Talent.
Und der wechselt aber in die Jugendmannschaft, würde ich auch noch in Ordnung finden.
Das ist ein bisschen unklar. Das ist ein wenig unklar. Und allein von der Brasserie des Vereins wurden wohl nach den E-Mails, die ich einsehen konnte oder die mir zugeschickt wurden, wurden mittlerweile knapp 20.000 Euro hinterzogen. Also darf man vermuten, weil es gab Überweisungen über mehrere Monate, die sich ungefähr auf 20.000 Euro belaufen. Und gut, ich kann die Details nicht abschließend klären, aber das, was der Wortlaut war, also übersetzt, wir haben hier diese Überweisung, oder von der Buchhalterin, ich habe hier diese Überweisung, die ich gegenüber dem Finanzamt nicht erklären kann. Sie fragen nach, was soll ich schreiben? Woraufhin die Antwort von der Frau, von dem Herrn Loggemann wohl nur war, mach dir darum keine Sorgen. Und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge draus schließen. Aber sei es drum. Achso, Gott, da hört es ja nicht mal. Da hört es ja nicht mal auf. Weil es dann, er hat ja unter anderem, hat er ja Droh-E-Mails rausgeschickt, dass irgendjemand mit Canaplus gesprochen haben müsste, wegen bezüglich Trainerentlassung oder Trainersituation. Und der anfängt willkürlich Leute zu entlassen, bis jemand gesteht.
Wie ist er zu Geld gekommen, wenn ich fragen darf?
Das ist, also er ist ja nicht der Investor. Der Investor ist ja diese Kapitalgruppe, wie auch immer, von Eddie, diesem ehemaligen irischen Formel-1-Fahrer Eddie irgendwas, zusammen mit,
Das heißt, er ist eigentlich nur von den Investoren da eingesetzt.
Ja, genau. Also er ist von denen...
Das kann ja aber auch relativ schnell vorbei sein, wenn das so weitergeht, ne? Das kann ja relativ schnell dann auch...
Ja. Ich meine, man kann es nur hoffen. Andererseits, wie gesagt, sind das alles, also genau, Bobby Skinstead war der Präsident und es war dann, wer war jetzt im letzten Jahr, war der Mitinvestor, neuseeländischer Verbinder, fällt mir bestimmt nochmal ein, aber spontan nicht. Ja, wie dem auch sei, theoretisch sind es ja, wie gesagt, alles offene Geheimnisse. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Geheimnis ist, dass die... Wobei, du hast natürlich dahingehend recht, dass es schnell vorbeigehen kann, weil einige Sponsoren sich wohl mittlerweile bei den Spielern gemeldet haben und gesagt haben, dass sie, oder ob diese Gerüchte stimmen, weil wenn das alles stimmt, sie ihre Sponsoring-Verträge nicht verlängern werden. Und dann kann es natürlich schon sehr schnell gehen, dass eine Veränderung kommt. Aber so oder so sehe ich, wird BCS nächste Saison nicht einfacher.
Ich finde immer noch krass, dass der Typ nicht zum Training kommt. Weil er nur sagt, er trainiert nur mit den Profis.
Trainiert nur mit den Profis. Er hat von den zwei Söhnen, hat der eine wohl zumindest schon mal für Springboks A gespielt. Und der nicht trainieren kommt, hat aber wohl nicht mal die Western Province Auswahl geschafft.
Wie heißt der? Google den jetzt mal.
Bobby
Lockman? Nee, keine Ahnung.
L-O-G-G-E. Lass mich nur kurz gucken, was die Schreibweise ist. Ich nochmal genau googeln, wie der Name geschrieben wird. Reiche ich nochmal nach. Ich meine L-O-G-G-E-M-A-N. Aber genaue Schreibweise reiche ich nach. das ist der Stand der Dinge. Wir halten euch auf dem Laufenden. Aber es ist nicht langweilig in der Prodidö. Vielleicht, um den Newsblock kurz abzuschließen. Perigueux steht vor der Gründung einer SASP, also einer ausgelagerten Profiabteilung. Mit einem Startkapital von rund 400.000 Euro zusätzlich zu dem, was der Verein eben aktuell auch schon hat. Das sind erstmal positive Nachrichten, schützt eben halt den Stammverein, sollte es zu einer Insolvenz mittelfristig kommen, was wonach es nicht aussieht, aber falls, wäre eben dadurch der Stammverein geschützt. Und finanziell schwierig oder ein bisschen beunruhigend ist die Situation in Langon. Drittliga-Absteiger vom letzten Jahr, auf anständigem Weg wieder in die dritte Liga aufzusteigen, haben zumindest ihr Halbfinal-Hinspiel und wie gesagt, Halbfinalsieger steigen auf, ihr Halbfinal-Hinspiel gegen Vienne mit 14-8 gewonnen, brauchen allerdings wohl 15.000 Euro, um das Rückspiel in Vienne stemmen zu können und haben einen öffentlichen Spendenaufruf gestartet. Ist zumindest nicht unbedingt vielversprechend für die kommende Saison in der dritten Liga. Oder eine potenzielle Saison in der dritten Liga. Im anderen Halbfinal-Hinspiel hat Macon 25-41 gegen Orléans verloren. Kommen wir also zu Top 14. Fangen wir mit dem kontroversen Spiel an. Oder semi-kontroversen Spiel. Po hat 24-19 gegen Clermont gewonnen. Spannendes Spiel, gutes Spiel, also unterhaltsames Spiel, sagen wir es mal so rum. Ende lief folgendermaßen ab. Clermont hatten einen Einwurf auf der 5-Meter-Linie von Po. Schiedsrichter sagt, dass dieser Einwurf schräg war. Po entscheidet sich für ein Gedränge. Und Dan Robson holt den Ball aus dem Gedränge, möchte ihn zu seinem Verbinder spielen und...
Aber von den Füßen des Props.
Ja.
Wenn man Christoph Orios Glauben schenken darf.
Wieder in absoluter Hochform, was seine öffentliche Kommunikation angeht. Macht sich wieder richtig viele Freunde. Also der Brousset, also von dem sind wir ja schon einige Entscheidungen gewohnt, die ich mir nicht erklären kann. Ich arbeite an meiner Impression. Ja, in jedem Fall, der Ball landet der Pass landet direkt im Aus, was ja nun mal nicht erlaubt ist. Du darfst den Ball nicht ins Aus werfen. Kicken ja, aber nicht werfen. Womit es eigentlich eine, der Ball eigentlich hätte an Clermont gehen müssen. Schiedsrichter sagt allerdings, war unbeabsichtigt und damit Spielende. Jetzt wäre natürlich deine Frage, ich weiß, du bist nur semi-neutral in dieser Situation, aber wie hast du es denn gesehen?
Am Ende hat der Schiedsrichter immer recht, oder? Führt kein Weg dran vorbei, ja. Also ich würde sagen, ich kann beide Seiten schon verstehen halt, ne? Also es glaube ich, dann kommt auf an, welche Brille hast du halt an. Aber war das jetzt eine klare Fehlentscheidung?
Ich denke...
Von langer Hand geplant.
Ich denke am Ende, ich meine, es gab ja noch andere Geschichten, dass sie den Ball vor Ende des Spiels ins Auskicken, ja, auch nochmal ein Thema. Ne? So ist ja Klammer überhaupt da.
Maddox.
So ist Klammer überhaupt erst an den Einwurf gekommen. Ich denke, der Pass war einfach wirklich ein schlechter Pass, dass der unbeabsichtigt ins Ausgeht. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das kann man stehen lassen. Darüber, wie der Ball aus dem Gedränge gekommen ist, darüber kann man, glaube ich, ein bisschen mehr streiten.
Und dass das auch nicht konsequent gepfiffen wird, ob da jemand schräg oder nicht schräg einwirft, das wissen wir auch.
Ja.
Also.
Aber das finde ich fair, da kann man, denke ich, wirklich absolut drüber reden. Drüber reden, beziehungsweise indiskutabel aus Sicht einiger Kommentatoren die Leistung von Bordeaux gegen Perpignan. 37-32, haben ein bisschen glücklich das Ergebnis, dass sie das Spiel gegen Perpignan gewinnen. Wobei, es wirft halt wieder so ein bisschen Fragen über die Kadertiefe von Bordeaux auf, die wir in den letzten Jahren ja immer mal wieder hatten. Oder ist es einfach wirklich ein Problem von der Kopf ist schon in Bilbao?
Der Kopf ist schon in Bilbao, das Spiel ist gewonnen. Ich habe die Aufregung nicht ganz verstanden. Also, sie sind auf dem 5. Platz. Klar, ne, die Top 6, da kann auch viel passieren. So ist es nicht. Sicher ist da noch gar nichts, bis auf Toulouse, Montpellier und Pau. Und eigentlich auch Stade Français. Die Top 4 sind sicher. Die 5., 6. Platz, wie jedes Jahr, wird sich am letzten Spieltag der regulären Saison entscheiden.
Ja, nächstes ist ein... wahrscheinlich, da gibt es direkte Duelle zwischen Pro Montpellier und
ich glaube, Stade Français Clermont, oder? Nee, Bordeaux Clermont?
Clermont spielt gegen Racing und
also direktes Duell 6.7.
Genau, Montpellier gegen Pau. Genau. Von daher, da nächste Woche wird sich schon ein bisschen was klären und dann am letzten Spieltag haben wir noch Bordeaux gegen Clermont und...
Ja, also das wäre dann halt 5. gegen 6.
Das heißt, da kommen dann die Entscheidungen, aber ich glaube, das Problem ist halt einfach wirklich, dass für Bordeaux... Es gibt keine gute Lösung, weil du musst rotieren, weil du keine Pause mehr bis zum einem eventuellen Top-14-Finale hast.
Ich meine, das Ding wäre ja auch, sie würden das Champions Cup Finale spielen und das Wochenende danach das Top 14 Halbfinale. Also das heißt, wenn sie das gewinnen, dann sind sie noch mit 3 Promille beim Top 14 Halbfinale. Das ist alles so semi-geil.
Es läuft aktuell wirklich nicht. Naja, du, wenn es ist, wie es ist.
Wenn das die größten Probleme sind, die man hat, dann ist doch alles in Ordnung, oder?
Es ist, wie es... Ich meine, wie gesagt, ne, also sie hatten einen langsamen Start, aber danach haben sie ja eigentlich wenig Fragen offen gelassen. Ja, es gab enttäuschende Ergebnisse gegen Montpellier unter anderem. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das jetzt alles so ein bisschen zu vernachlässigen. Genauso wie das Ergebnis zwischen Montauban und Stade Français. 25-73. Ich glaube, auch wenn es hoch war... am Ende trotzdem nur irgendwie anekdotisch, genauso wie Lyons und Bayern 42-35. Ein relativ schlechtes Spiel, muss man ehrlicherweise sagen. Das war wirklich nicht gut. Ich hatte mir das Spiel rausgesucht, weil ich dachte, naja, mal gucken. Castres gegen Montpellier, dachte ich, wird sicherlich spannend, aber so wie beide Teams spielen, weiß ich nicht, ob ich mir das antun möchte. Lyon-Bayern war ein schlechtes Spiel. Also, das muss man sagen. Also, es war ein richtig, richtig maues Spiel.
Ich habe es zum Glück nicht gesehen.
Castres-Montpellier 33-36. Eine gewisse Rivalität, die beiden haben. So ein bisschen wie zwischen Narbonne und Nizza, wo es eigentlich keine geografischen Gründe gibt, sondern einfach als Resultat einiger hart umstrittener Partien. Ich glaube, so ein bisschen Initialzündung für dieses Derby war das Barrage-Spiel 2016, da wo Jack White's Montpellier damals ein bisschen polemisch dann den Sieg gegen Castres geholt hat, beziehungsweise die da einige Verletzungen vorgetäuscht haben, damit die Spieler ein bisschen Pause machen können, und da gab es einiges an Diskussionen. Haben Montpellier und Castres haben jeweils auch ein Top-14-Finale gegeneinander gewonnen seitdem, was natürlich auch zu dieser Rivalität beigetragen hat. Entfernt ist auch auf der schönen Seite ein bisschen gelebt. Es gab ja noch immer diese Challenge, die Seast, wo die Fans von Montpellier immer mit, oder alle drei, die es gibt, eine Fahrradtour nach Castres gemacht haben. Haben sie dieses Jahr nicht gemacht. Dieses Jahr haben sie eine Woche gebraucht und sind von Montpellier nach Bordeaux gefahren. Normalerweise fahren sie nach Castres. Ich weiß nicht, ob man das als Verschärfung der Rivalität interpretieren möchte. So oder so 36-33, ein hartes Spiel. Knappes Spiel am Ende mit dem verdienten Sieg von Montpellier. Die ehrlicherweise, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das dann, aber ich glaube, das ist ein Spielstil, der sich sehr gut für die Playoffs eignet. Wo er sowieso weniger, ein bisschen weniger gepasst wird, ein bisschen weniger schnell gespielt wird, ein bisschen härter, ein bisschen mehr Punkte genommen wird. Also genau das, was Montpellier eigentlich jetzt schon die ganze Zeit gemacht hat. Also sehr gespannt. Aber Montpellier darf man, glaube ich, als gefährliches Playoff-Team in dieser Saison nicht ausschließen. Auch wenn es, glaube ich, wenige Rugby-Fans in Frankreich gibt, die Montpellier einen Titel wünschen. Aber
wo man ja auch sagen muss, Toulouse ist auch nicht wirklich in Topform. Ne? Verlieren schon wieder. Ja. Antoine Dupont auf dem Festival in Cannes. 38-10. Ja. Zweite Niederlage in Folge jetzt, glaube ich. Ne? Zu Hause gegen verloren gegen Clermont. Jetzt auswärts gegen La Rochelle. Gut, vielleicht könnte man sagen, kommt genau richtig. Jetzt für die Playoffs haben sie dann
ja,
genug Feuer.
Ja, wobei ich halt sagen muss, ich glaube, das, was mir bei Toulouse ein kleines bisschen, also ich mache mir keine Sorgen, weil am Ende bei Toulouse hängt mein Herz nicht dran, aber sie wirken unglaublich müde. Und wenn du dir halt anguckst, was da für Toulouse eigentlich so in der ersten Reihe stand, eigentlich gab es keinen Grund, dass sie so dominiert werden. Und La Rochelle hat das Gedränge dominiert. Und da fand ich schon, dass Toulouse wirkten schwach, sie wirkten müde, und das letzte Mal, als sie so gewirkt haben, sind sie im Halbfinale gegen Castres ausgeschieden. Und daher mal schauen. Also ich glaube, sie sind natürlich trotzdem mit Abstand Favorit auf den Titel. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Aber unschlagbar wirken sie absolut nicht.
Auf jeden Fall endlich wieder Spannung drin.
Ja. Spannung vielleicht, um noch das letzte Spiel abzuhaken, dürfte für Toulon nicht mehr drin sein. 43-28 bei Racing verloren. Haben sehr stark rotiert, was ich spannend fand. Oder was ich als spannende Entscheidung empfunden habe. Sie haben damit nämlich jetzt 8 Punkte Rückstand auf La Rochelle. Bei 2 Spielen, die es noch gibt, könnt ihr euch selber ausrechnen, dass ein 8. Platz damit mittlerweile schwierig wird.
10 Punkte sind noch zu vergeben.
10 Punkte sind noch, das stimmt natürlich. Sie haben es aber vielleicht nicht mehr unbedingt in der eigenen Hand, dass sie, und 8. Platz wäre in uns Champions Cup Qualifikation, weil zumindest zur nächsten Saison wird der Champions Cup Kalender nicht umgeschmissen. Nächsten Jahr sind noch alle Gruppenspiele da, alle südafrikanischen Teams noch dabei, soweit wir wissen. Wobei es da ja Spekulationen gibt, aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie zur kommenden Saison schon ausscheiden können. Aber ich bin kein Jurist, also was weiß ich. Aber ja, Champions League Qualifikation nicht mehr in der eigenen Hand und damit könnte man wieder einen Toulon im Challenge Cup sehen, was der Verein ehrlicherweise nicht verdient hat. Oder dem Verein vielleicht einfach nicht würdig ist, wenn ich so formuliert. Ja, ich glaube, das war's eigentlich an dieser Stelle für diese Woche. Ich glaube, es gibt durchaus noch Themen, über die man viel länger reden kann. BC haben wir, glaube ich, so einige Themen nur ein bisschen angerissen, die man sicherlich noch ausführen könnte. Ich bin mir sicher, da werden wir in der nächsten Woche nochmal ein Update geben. Ich glaube, da wird bestimmt nochmal was kommen. Und ansonsten wünsche ich euch einfach ein schönes...
Alles Vogelwild, wie sich das anhört.
Ja. Du, ich meine, es ist ja auch einfach... diese Kaderkomposition wird halt auch einfach schwierig, wenn du sagst, sie werfen ihren ganzen Gefühl, wird der Kader ausgetauscht, aus der Jugend wird keiner hochgezogen, auf der anderen Seite gibst du aber massig Geld für Malakai Fekitoa aus. Also ist alles noch, ja, super wild, wir werden da wird sicherlich nochmal irgendwie ein Thema kommen, aber
nächste Saison wissen wir mehr.
Nächste Saison wissen wir mehr und das soll euch natürlich nicht davon abhalten, ein wunderbares Rugby-Wochenende mit den Playoffs zu haben, also mit den Pro-Deux-Playoffs vor allem. Und natürlich auch vielleicht mein persönlicher Tipp, könnt natürlich auch das National Deux-Halbfinale live gucken und hauptsächlich das von Orléans gegen Macon. Bei Vienne bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob es dann Livestream geben wird, aber Orléans Macon könnt ihr am Sonntag gucken, da sollte nichts parallel laufen. Und am Ende ein jubelndes Team zu sehen, ist doch immer eine schöne Art und Weise, seinen Pfingstsonntag zu verbringen. Ja, schönes langes Wochenende tatsächlich. Ha, schön. Ja, in diesem Sinne von meiner Seite, habt eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Tschüss.
Er war 38 Jahre alt und eigentlich längst aussortiert. Und dann tanzt Roger Mia plötzlich an einer Eckfahne in Bari. Mit einem Hüftschwung wird der Stürmer aus Kamerun zur Ikone des WM-Sommers 1990. Mila führt Kamerun als erstes afrikanisches Team ins WM-Viertelfinale. Verzückt die Fußballwelt mit Spielfreude, mit Leichtigkeit und einem Jubel, der bis heute unvergessen ist. Und 4 Jahre später schreibt er mit 42 Jahren sogar noch einmal WM-Geschichte. Roger Mia, der Mann, der die WM zum Tanzen brachte, in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.